herzlich willkommen zu einer neuen Folge der... Stimmt, da war ja was. Das ist jetzt keine neue Folge der Wundertype. Die letzte Folge hieß Beerdigung, da würde die jetzt Auferstehung heißen. Ich meine, das kann man auch vergleichen. Wir feiern nämlich jetzt gemeinsam einen Podcast-Jugo. Und wir haben auch diesmal wieder ein wunderbares Intro von Jonathan Sens, unserem ehemaligen BFDler. Ihr merkt schon, wir wollen hier irgendwie Summer Feelings im Winter zu euch bringen. Ich finde es ziemlich gechillt und ich sehe schon, dass sich hier am Tisch einige Köpfe bewegen. Ich bin nämlich mal wieder nicht alleine, sondern habe jemanden mitgebracht. Ganz kurz zu mir, ich bin Danny, der Jugendpfarrer vom Jugendpfarrer Zwickau, und mir gegenüber sitzt die Elena, unsere Jugendwartin. Aber wir sind nicht nur zu zweit, sondern du hast uns mal wieder jemanden mitgebracht und den stellst du uns mal ganz kurz vor.
Ja, richtig. Und heute darf ich auch schon gleich sagen, wer das ist. Das ist nämlich die Lydia. Und Lydia ist schon ganz schön lange im Jugo-Team mit dabei. Eigentlich seit sie bei uns FSJ gemacht hat, was schon ein paar Jahre her ist. Und ja, bringt da immer mal ein bisschen ihre eigenen Erfahrungen und die Sachen, die sie so selber bewegen, mit ein. Und das hat sie jetzt bei der Jugo-Vorbereitung auch gemacht, bei dem Thema, um was es heute gehen wird, was wir jetzt noch nicht verraten. Und ich finde es sehr schön, dass sie sich in ihrer wunderbaren Art. Sie ist nämlich keine, die sich so in den Vordergrund drängt, aber immer so einbringt mit den Sachen, die sie so beschäftigen. Und das ist echt cool. Das freut mich.
Ich dachte auch, Podcast ist eigentlich genau dein Format. Hallo Lydia, schön, dass du da bist.
Hallo ihr beiden.
Genau. Und wir freuen uns heute mit dir, gemeinsam durch diesen Podcast, Jugo, durchzuschlittern. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich ja mich total an die Wundertype gewöhnt habe und an die Anmoderation. Das habt ihr vorhin schon gemerkt. Und ich jetzt so ein bisschen dastehe, wie macht man das eigentlich, Podcast Jugo? Also wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir überlegen uns mal so ein richtiges Thema. Wir machen das auch mal so bildzeitungsmäßig mit so einem großen Schlagwort oben drüber, was so richtig Aufmerksamkeit erhascht. Ihr wisst schon, es steht ja quasi in der Podcast-Beschreibung mit drin im Titel. Und trotzdem wollen wir jetzt mal noch nicht direkt drauf eingehen, sondern wir wollen mal hören, was unser Anspielteam, die sich auch in diesem Podcast Jugo mit verewigen wollten, gemacht hat. Und zwar sind ja bekannt durch verschiedenste Videos, durch verschiedenste Filmproduktionen und aber auch Theaterstücken und Live-Auftritte und keine Ahnung. Übrigens, nächstes Jahr wird es eine sehr schöne Videorüstzeit geben. Vielleicht willst du dich dafür noch mit anmelden. Kleiner Tipp am Rande. Aber diesmal haben sie sich auf ein ganz neues Genre eingelassen. Und zwar das Genre Hörspiel. Also das Anspielteam macht jetzt ein Hörspiel zum Thema und wir hören uns das mal an und wir nehmen das einfach mal als Einstieg für das heutige Thema. Elena und ich haben es schon gehört, die Lydia hat es noch nicht gehört. Ihr, die ihr gerade zuhört, habt es auch noch nicht gehört. Und ich würde sagen, Film ab. Aber wie sagt man das bei einem Hörspiel?
Hörspiel ab.
Hörspiel ab.
Die Tragödie begann an einem ganz normalen Donnerstagabend. Ich wollte meinen Eltern meinen neuen Freund Justus vorstellen. Wir waren bei ihnen zum Essen eingeladen. Pünktlich 17.33 Uhr klingelten wir an der Tür.
Guten Abend, ihr beiden. Du musst Justus sein. Unser Mäuschen hat schon viel von dir geschwärmt.
Och, Papa, du sollst mich doch nicht Mäuschen nennen.
Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Herr Reuter.
Also bitte, du kannst mich ruhig Walter nennen. Meine Frau Erika ist gerade noch in der Küche. Das Essen müsste aber jeden Augenblick fertig sein. Aber erzähl doch mal, was machst du eigentlich? Unser Mäuschen macht da immer ein Geheimnis draus.
Warum das denn? Mein Job ist doch kein Secret. Ich bin Self-Made Sales Networker in einem Multilevel-Marketing-Investment-Job.
Ein was?
Och, Papa, das ist doch jetzt nicht so schwer. Justus arbeitet als Sales Networker in einem Multilevel-Marketing-Investment-Job.
Nie gehört. Was macht man da?
Gute Frage. Keine Ahnung, so Business-Kram eben.
Grob gesagt vermehre ich das Geld meiner Kunden. Durch gezieltes Value Chain Management kann man nämlich das Scaling der Absatzmärkte ausnutzen und so bei verschwindend geringem Risiko extrem hohe Gewinne in kurzer Zeit erzielen. In Verbindung mit einem Collective Bargaining System führt das dann dazu, dass man auch mit wenig Einsatz relativ viel verdienen kann. Das alles skaliert exponentiell mit der Zahl meiner Kunden. Ab einer gewissen Kundenzahl bekomme ich dann Zugriff auf neue Benefits. Und meine Kunden können wiederum andere Interessenten anwerben, was erneut exponentielles Wachstum zur Folge hat.
Immer noch kein Dunst. Alexa, was macht ein Sales Networker?
Als Schneeball- oder Pyramidensystem werden Geschäftsmodelle bezeichnet, die zum Funktionieren eine ständig wachsende Anzahl an Teilnehmern benötigen. Charakteristisch für die meist zum Betrug genutzten Systeme ist, dass die große Mehrheit der Teilnehmer einzahlt, ohne schlussendlich am Gewinn beteiligt zu werden.
Oh. Ach so, so einer bist du also.
Ich wusste noch gar nicht, dass ihr eine Alexa habt. Habt ihr denn da keine Angst, dass euch jemand abhört?
Ach Quatsch, wer soll uns denn abhören? Überleg mal, wie viele Leute beschäftigt werden, wenn jeder mit einem Gerät persönlich überwacht wird. Das ist in großen Dimensionen doch gar nicht möglich.
Aber Papa, dafür gibt es doch heutzutage Algorithmen.
Ach Quatsch nicht. Pass mal auf. Bombe. Sprengstoff. Terroranschlag. Bombe. Wie baue ich eine Bombe? Sprengstoffgürtel im Darknet bestellen. Wie entführe ich ein Flugzeug? Bombe! Bombe! Siehst du? Nichts passiert, weil uns nämlich gar niemand abhört.
Sei dir mal nicht so sicher. Die Schwiegermutter von meiner Freundin Gabi hat erzählt, dass eine andere Frau aus ihrem Häkelverein mal von ihrer Alexa über Rasenmäher geredet hat. Und einen Tag später wurde ihr im Internet dann Werbung für Rasenmäher angezeigt. Also ich glaube ja nicht, dass das nur Zufall war.
Rasenmäher wurde deinem Amazon-Warenkorb hinzugefügt.
Moment, was?
Na hallo, du bist bestimmt der Justus. Ich bin Erika, freut mich, dich kennenzulernen. Worüber habt ihr denn gerade gesprochen?
Über den Beruf von Justus. Er verkauft Zeug in einem Schneeballsystem. Was verkaufst du eigentlich?
Ich verkaufe Pillen, die extrem gut beim Abnehmen helfen. Roswitha, 43, aus Kaiserslautern, hat damit zum Beispiel in 3 Wochen 20 Kilo abgenommen. Und mal ganz davon abgesehen, sagt mein Freund Alex, dass das definitiv kein Schneeballsystem ist.
Schneeballmaschine wurde deinem Amazon-Warenkorb hinzugefügt.
Was? Alexa macht das rückgängig.
Entschuldigung, das habe ich leider nicht verstanden.
Alexa, ich will jetzt nichts kaufen.
Dein Einkauf ist erfolgt. Deine Bestellbestätigung wird dir wie immer per E-Mail zugesendet.
Was? Nein! Boah, dieses Drecksteil!
Also Justus, du sagtest, du verkaufst Pillen zum Abnehmen? Das klingt ja voll cool und auch so einfach. Vielleicht würde ich das auch mal ausprobieren.
Also ich weiß nicht, für mich klingt das nicht so seriös.
Doch, doch. Ich bin in einer Telegram-Gruppe von Deadlift die Soest und dort wurden die empfohlen. Ich kann dir also versichern, dass das seriös ist.
So, so. Telegram. Mit diesem ganzen Komm in die Gruppe, AMG-Bruder. Das ist gar nicht seriös.
Na, das kannst du jetzt aber auch nicht so einfach sagen. Oleg hat mich zum Beispiel letztens in eine Telegram-Gruppe eingeladen, in der immer top aktuell die neuesten Infos zu Investitionsmöglichkeiten eingestellt werden. Und da sind ziemlich viele Leute drin. Da muss ja irgendwas dran sein.
Wer ist Oleg?
Also Oleg ist so ein russischer Oligarch. Der hat mit mir vor ein paar Wochen per E-Mail Kontakt aufgenommen, weil er Hilfe braucht, um an sein Vermögen zu kommen. Ich musste ihm nur Amazon-Gutscheine im Wert von 500 Euro senden und in 3 Wochen bekommen wir dann das Geld dann einfach 10-fach zurück. Toll, oder?
Du hast was mit unserem Geld gemacht.
Ach, apropos, hier kam gerade wieder eine E-Mail von Oleg. Komisch, gar kein Text, nur ein Link. Vielleicht komme ich über den ja an das Geld ran.
Nein, Mama, nicht draufdrücken!
Nanu, was ist das denn?
Kannst du das bitte einfach ausmachen?
Ich weiß nicht wie, da steht irgendwas auf Russisch.
Es nervt, mach's aus.
Ich würde ja gerne, aber das geht hier nicht mehr weg.
Mein Gott, gib her jetzt.
Was? Wo gehst du denn jetzt hin?
So, das hätten wir.
Was hast du gemacht?
Ich habe diese nervige Musik ausgeschaltet.
Es klang so, als hättest du mein Telefon ins Klo geschmissen.
Schatz, das sind jetzt Detailfragen. Lass uns doch nicht über sowas anfangen zu streiten. Es ist gerade so schön ruhig. Und dann könnten wir vielleicht auch endlich anfangen, bevor unser Essen noch kalt wird.
2, 1, Zugriff! Zugriff, Zugriff! Alles sichern! Los, 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 los!
Schlafzimmer gesichert!
Danke!
Würden Sie uns bitte mal erklären, was hier los ist?
Hände hinter den Rücken! Auf den Boden mit Ihnen! Und keinen Mucks! Sie stehen unter Verdacht, mit Sprengstoff zu handeln und einen Bombenanschlag sowie weitere terroristische Aktivitäten zu planen. Sie sind hiermit alle vorläufig festgenommen.
Ach, nicht schon wieder.
Wie bitte? Das ist völlig lächerlich. Wir haben mit sowas gar nichts zu tun.
Herr Einsatzleiter, dieses Mobiltelefon befand sich in der Toilette. Es zeigt irgendeinen russischen Text an und spielt ganz offensichtlich die russische Nationalhymne.
Ha, da wollte wohl jemand noch schnell die Beweise vernichten, was? Los, Männer, bringt sie raus. Alexa, Code 3707, ausführen.
Code 3707 wird ausgeführt. Verlauf der letzten 60 Minuten wird gelöscht.
Danke, Alexa. Du hast unserem Land heute einen großen Dienst erwiesen.
Grober Kies wurde deinem Amazon-Warenkorb hinzugefügt.
Wie ging's euch mit diesem Hörspiel? Vor allem dir, Lydia, du hast es ja zum ersten Mal gehört.
Ja. War sehr gut. Ich habe tatsächlich so einige Parallelen zu dem Thema gefunden in dem Hörspiel. Ja.
Also ich fand es grandios, muss ich erstmal vorne wegschieben. Also Ich frage mich, wie er immer auf solche Ideen kommt. Elena hat es ja mit verzapft. Ja. Du warst doch zwischendurch mit zu hören.
Mhm. Ja, wie kommen wir auf solche Ideen? Wir kriegen das Thema, wir kriegen eine Idee und dann gerät alles so ein bisschen aus den Fugen.
Wie ein Schneeballsystem, oder?
Ja, ungefähr.
Genau, also unser Thema, ihr habt es ja schon gelesen, Irrlehren, Lügen, die wir glauben. Und Irrlehren habe ich da drin jetzt noch, also so geistliche, religiöse Irrlehren habe ich da drin jetzt noch nicht so entdeckt in diesem Hörspiel, aber Lügen, die wir glauben, das sind ja schon einige Referenzen. Ich habe mir so ein paar rausgeschrieben, das Schneeballsystem, das ist doch kein Schneeballsystem, mein Freund sagt, das ist kein Schneeballsystem. Oder solche Dinge wie Alexa hört mit. Also wir hatten jetzt zu Weihnachten auch die Diskussion, mein Bruder war da und meine Mutter und der meinte so, ja, und dann wird mir Werbung angezeigt und wenn ich über was rede und so. Und dann haben wir zu Weihnachten alle über Aquarien geredet, ganz bewusst, um mal zu gucken, ob wir dann Aquariumwerbung und Aquariumzubehörwerbung angezeigt kriegen. Bis jetzt noch nichts. Also irgendwie, und wir haben da echt auch wie hier der, wie Jan hier der Vater in der in dem Hörspiel, nicht Bombe, sondern Aquarium, Pumpe, Guppies, Goldfische, Aquarium gesagt. Und ja, bis heute wird mir keine Werbung für Aquarien angezeigt. Leider. Ich hätte das auch gern mal irgendwie so bestätigt gekriegt, aber naja. Und dann diese Telekom-Verschwörungsinfogruppen. Dann der Scammer Oleg, der dir quasi noch einen Verschlüsselungstrojaner irgendwie aufs Handy schickt. Und die CIA zum Schluss, die natürlich mit Alexa einen Geheimcode vereinbart hat, um das Gesprächsprotokoll der letzten 30 Minuten, was war es, Stunde?
Stunde, genau.
Wieder zu löschen. Ja, da waren schon einige Referenzen drin. Lügen, die wir glauben. Ja, Lydia, du bist nicht ohne Grund hier. Du verbindest was mit dem Thema Irrlehren, Lügen, die wir glauben. Erzähl mal, wie kommt es denn da zu einem persönlichen, also was ist denn deine Erfahrung damit, dein Bezug dazu? Mhm.
Ja, ich habe irgendwie schon, so gefühlt die letzten Jahre so, ist mir schon immer aufgefallen, dass ich selber eher so dazu geneigt bin, sehr klare Vorstellungen zu haben und Meinungen. Und meine Meinungen sind, würde ich sagen, schon geprägt von der Bibel und beziehungsweise auch von Predigten oder so. Und mir ist es eigentlich halt auch wichtig, dass das so geprägt ist. Aber gleichzeitig ist mir das, glaube ich, auch manchmal ein Hindernis, so dass ich dann eher dazu komme, andere zu verurteilen, weil ich die Meinung habe, ein Christ macht das und das und das und verhält sich so und so und versuche natürlich auch so zu leben. Und komme dann irgendwie eher dazu, dass mir das mal passiert, dass ich dann so denke, wenn ich Leute sehe, die halt nicht das machen, was ich für richtig empfinde, dass ich dann denke, das ist aber kein Christ. Oder warum halt, ne? Also böse gesagt, also irgendwie schon dazu neige, zu verurteilen. Und das stört mich eigentlich sehr an mir und ich versuche da immer gegenzusteuern. Aber das ist so ein bisschen so das, wo ich irgendwie, was so ein längeres Thema ist. Und ja, irgendwo bin ich dann letztes Jahr auch so auf das Thema Irrlehren gekommen und habe so gedacht, das ist ja eigentlich ein interessantes Thema. Und habe mich da mehr damit auseinandergesetzt. Und da ist mir das dann auch nochmal selber aufgefallen, dass ich selber irgendwie mehr von der Seite vom Pferd manchmal vielleicht so leicht runterrutsche, was Richtung Gesetzlichkeit geht. Und ja, dass ich da selber denke, jeder muss so leben und das so machen. Und ja, und dabei ganz vergesse manchmal, dass ich ja genauso ein Sünder bin und ja, genauso Mist mache. Und dafür, wenn vielleicht meine Taten vielleicht nicht so offensichtlich sind, genauso meine Gedanken ja auch so schlimm sind oder ja, so voller Sünde sind.
Okay, das ist zwar ein bisschen schwierig, weil das wahrscheinlich wehtut, aber ich würde dich mal bitten, kannst du das konkret an einem Beispiel irgendwie, also da muss man sich natürlich selber ein bisschen offenbaren und so, wenn du das willst, aber kannst du das konkret an einem Beispiel irgendwie, dass wir da mal ein bisschen was Praktisches uns drunter vorstellen können?
Ich glaube, jetzt fällt mir gerade eins ein, zum Beispiel das Thema so Lästern und so, ist glaube ich so ein Thema, wo ich selber immer sehr anspringe, wenn ich so in der Schule oder so mitgekriegt habe, dass irgendjemand schlecht redet über jemanden und ich vielleicht auch wusste, das sind Christen, dass ich dann so innerlich so voll auch die Abneigung den Leuten hingegen bekommen habe irgendwie, dass ich so dachte, das kann man doch als Christ nicht machen, dass man da jetzt so schlecht über die anderen redet irgendwie. Das ist zum Beispiel sowas. Klar rede ich auch schlecht mal über andere, aber irgendwie bei anderen fällt mir das so krass auf. Vor allem, wenn ich halt eher so daneben stehe und das so höre. Hm. Genau, das ist zum Beispiel so ein Thema.
Okay, und das ist ja auch oftmals so, also ich habe das bei mir beobachtet, dass es oftmals so ist, dass mich die Dinge bei anderen am meisten triggern, die letztlich auch in mir angelegt sind, also die ich bei mir quasi finde und die ich an mir nicht okay finde. Aber ich finde es, das ist irgendwie wie eine Erleichterung, das mal bei einem anderen zu sehen und sich dann über den aufregen zu können, weil der das ja macht. Und man vergisst dann halt schnell, dass man selber wahrscheinlich genauso ein Sünder ist und genauso Probleme hat oder Dinge falsch macht oder nicht so macht, wie man sie machen sollte. Mhm. Und trotzdem ist diese Überheblichkeit irgendwie ganz oft da. Ne? Und das Thema ist ja trotzdem ein total wichtiges. Also ich will damit nicht sagen, dass passt schon alles, wir sind alle irgendwie, wir fallen da alle irgendwo vom Pferd und deshalb dürfen wir alle gnädig miteinander sein, sondern es ist ja schon auch ein wichtiges, weil die Bibel das ja auch sehr ernst nimmt. Also wir haben im Vorfeld mal geguckt, um euch da in den Text mal mit reinzunehmen, im ersten Johannesbrief, im 4. Kapitel, da heißt es in den ersten 3 Versen, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist. Das erinnert mich auch nochmal an das Anspiel von vorhin, also an das Hörspiel. Ihr Lieben, glaubt nicht jedem Scheiß. Also glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und der ist jetzt schon in der Welt. Und das ist nur eine von ganz, ganz vielen Stellen, die man zum Thema Irrlehrer aus der Bibel irgendwie heranziehen könnte. Und was da ja quasi immer so ein bisschen mitschwingt, ist, dass man, dass es sowas gibt wie eine, also mal um das ein bisschen theoretisch auszuklamüsern, Irrlehre, das ist die Häresie, das ist quasi die falsche Lehre und das Gegenteil wäre die Orthodoxie, also die richtige Lehre. Das im praktischen Vollzug bei dir wäre das, man weiß, man lästert nicht und jeder, der nicht lästert, der ist quasi auf der richtigen Seite und jeder, der lästert, ist auf der falschen Seite. Und so kann man sich quasi ganz leicht irgendwie so ein Weltbild zurechtbasteln, im Sinne von Gut und Böse, von so einem Dualismus und sich da selber auch einordnen und verorten und eben aber gleichzeitig nicht merken, dass man so ein ausschließender Typ wird. Also ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast hier, auf diesen Jugo, einfach mal bei YouTube das Wort Irrlehrer eingegeben. Und das ist faszinierend, was du da alles findest. Da tauchst du in ein Loch ab, du willst da sofort wieder raus. Da stehen Leute, die erzählen dir, was an Landeskirchen falsch ist, was an Baptisten falsch ist, was an Freikirchen falsch ist. Das Krasseste war Olaf Latzel, den werdet ihr jetzt alle nicht kennen. Das ist so ein Pastor aus dem Norden, der gerade ziemlich verrufen ist, also innerhalb der Landeskirche, weil der sich relativ klar zum Wort Gottes stellt. Und da gibt es Leute, die sagen, dass sogar der, also er wirft quasi vielen evangelischen Christen Irrlehre vor oder eine zu laxe Weichheit oder was auch immer. Und da gibt es wiederum Leute, die sagen, die Irrlehren des Olaf Latzel, also nochmal krassere Hardliner sozusagen. Und das geht dann immer so weiter, bis dir irgendwelche Typen Sachen erzählen und genau wissen, warum jemand richtig und warum jemand falsch ist und dir dann Bibelstellen um die Ohren werfen und so. Und da merke ich, dass ich solche Leute echt nicht mag. Also mit denen möchte ich echt nicht so, ich merke auch richtig, das tut mir nicht gut. So, ne? Du hast vorhin noch was erzählt von einem YouTube-Kanal, den du immer mal gehört hast im Vorgespräch. Ja. Magst du uns da nochmal kurz mit reinnehmen?
Ich habe auch eine Zeit lang einen YouTube-Kanal angeschaut, der eigentlich, wie ich fand, sehr gute Videos gemacht hat, auch zu einzelnen christlichen Themen, wo viel erklärt wurde und der auch sehr viel biblisch belegt hat und was ich sehr gut fand halt, was sehr nah an der Bibel halt war. Aber der hat halt auch sehr klar gesagt, alle anderen, die was anderes sagen, sind falsch und hat halt auch manchmal Leute richtig benannt beziehungsweise direkt auch angegriffen und hat gesagt, das, was du sagst, ist falsch. Und da war es auch einmal so, dass ich mit dem Sören, der vorherige Jugendpfarrer, irgendwie mal über den geredet hatte. Und ja, der hat mir dann irgendwann mal gesagt, der Typ ist eigentlich doch ganz gut. Wo der YouTuber sozusagen was Schlechtes gesagt hatte.
Also und der YouTuber hat über einen anderen gelästert und du hast genau, dann mit Sören drüber geredet. Und Sören meinte, der, über den er gelästert hat, das ist eigentlich voll der korrekte Typ.
Genau. Hm. Und dann habe ich gedacht, na gut, kannst du dir den ja doch mal angucken, den Prediger halt. Naja, und ich denke eigentlich auch, dass der gar nicht so schlecht ist. Aber ja, das war auch interessant. Seitdem gucke ich dooferweise oder guter. Ja, ich weiß nicht so richtig, ob es gut ist oder nicht. Keine Ahnung. schaue ich die Videos gar nicht mehr so sehr an. Aber es war nur sehr interessant, wie derjenige, der YouTuber sozusagen, da auch sehr krass das so gesagt hat. Und eigentlich finde ich das im Nachhinein eigentlich auch nicht so gut, dass er da so krass die Leute so, ja, hat er ja irgendwie sehr verurteilt hat. Ja, genau. Mhm.
Aber also ich muss sagen, bei mir stellt sich da immer ein bisschen die Frage, wem vertraue ich denn? Wessen Urteil vertraue ich denn eigentlich? Ne? Also du hast gedacht, hey, der belegt das mit Bibelstellen, den höre ich, also das, was du gehört hast, fandst du wahrscheinlich streckenweise sehr gut, sonst hättest du es nicht weiter angeguckt und so. Ne? Und dann ist dann immer so die Frage, wenn dann jemand, den du kennst, dem du auch vertraust, dann was anderes sagt, ne, dann ist es so ein bisschen, wem vertraue ich denn jetzt, wem folge ich denn jetzt so von der Meinung her? Also ich kenne das auch. Und das war auch so ein bisschen das, was wir im Anspiel so ein bisschen gedacht haben, ne? Ob man dann irgendeinem Deadlift-Host, der eine Telegram, ist nur erfunden, ne? Eine Telegram-Gruppe hat und dir das dann irgendwie sagt und dann sagst du so, und das nehme ich jetzt für bare Münze und dem vertraue ich da jetzt vollkommen. Und das ist im Glaubensding, finde ich, manchmal total schwer, weil du eben bei YouTubern, bei verschiedenen Podcasts oder anderen Leuten, die dir da Sachen vorstellen, ja nicht sagen kannst, ist das jetzt einer, der 3 Sekunden Bibel gelesen hat und jetzt denkt, er hat es total durchstiegen, oder ist das jemand, der sich wirklich Gedanken gemacht hat, der nah an Gottes Wort oder an Gott dran ist, ne? Man kann das oft so nicht unterscheiden und da ist es immer wichtig, Leute zu haben, denen man vertraut oder wo man dann sagt, hey, da komme ich gerade nicht so richtig damit klar, wie siehst denn du das?
Ich habe da in meinem Leben irgendwie so eine Wandlung durchzogen. Also ich bin ja irgendwie später zum Glauben gekommen, dann habe ich erstmal alles in mich aufgesaugt, dann habe ich Theologie studiert, dann dachte ich, das qualifiziert mich irgendwie, anderen Leuten zu sagen, wie es läuft. dann bin ich in meine erste Gemeinde gekommen und habe gemerkt, von denen kann ich noch viel mehr lernen, als gerade mein Seniorenkreis. Ich liebe die bis heute hier, ne? Also 20 Senioren, 2 alte Männer und 18 alte Frauen. Top. Also da hat mein Glauben nochmal eine ganz andere Tiefe irgendwie gekriegt, weil da sitzt du als junger Pfarrer und die erzählen dir aus ihrer Lebensweisheit und du versuchst da irgendwie aus dem Bibeltext irgendwie was rauszupressen und denkst nur jedes Mal, ihr müsst mal ein bisschen mehr erzählen, dass ich noch was lernen kann. So. Und da ist mir aufgegangen, dass so diese Leute, die vorne stehen und sagen, so ist es und der ist doof, weil, jetzt mal ganz platt, ne? Das ist irgendwie eine ganz schlechte geistliche Haltung, habe ich das Gefühl. Also es gibt ja auch so diese Art und Weise, wie wir miteinander, also man kann ja auch, wenn man jemanden hört oder so, wir hatten das letztens bei einer Weiterbildung, wo Elena und ich waren, da war ein richtig, richtig guter Referent und danach gab es quasi einen Austausch und da bin ich in eine Gruppe reingeraten, wo erstmal die Fliege in der Suppe, das Körnchen in der Suppe irgendwie. Das Haar in der Suppe gesucht wurde, warum der jetzt doof ist und warum das, was der erzählt hat, jetzt nicht irgendwie mit der biblischen Lehre übereinstimmen kann oder keine Ahnung was. Das war voll der gute Vortrag, voll der tiefe Mann, der selber, wenn man sich mit dem beschäftigt, ein total bewegtes Lebenszeugnis irgendwie hinter sich hat. Und wo es aber so manchmal Bestrebungen gibt, sich das nicht annehmen zu wollen oder zu suchen, wo liegt der falsch. Und ich finde, wenn man miteinander umgeht und selbst wenn man sieht, dass jemand anders vielleicht was erzählt, wo man selber denkt, es könnte irgendwie schwierig sein, dann sollte man eigentlich, die Optimalform zu reagieren wäre, das Argument des anderen so gut zu kennen und dem anderen darzulegen, also ihn direkt zu konfrontieren, mit ihm zu reden, zu sagen, hier, wie sieht's denn aus, und ihm sein oder das Anliegen, das Argument so gut vorlegen zu können, dass er sagt, genau, so habe ich das gemeint. Und dann zu sagen, okay, aber ich habe da die und die Anfrage. Und das machen die meisten gar nicht. Also erstmal zu verstehen zu wollen, wie der andere das meint, sondern die sagen direkt, ist doof, weil so, mit dir will ich nichts zu tun haben. Oder wechsel die Gemeinde. Oder keine Ahnung was. Und diese Kurzschlüsse oder dieses, ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll, das finde ich echt kritisch. Das ist auch das, was mich bei meiner Reise da ins YouTube-Land zum Thema Irrlehren irgendwie echt erschrocken hat und wo mir aber ein Licht aufgegangen ist, warum so viele verschiedene Denominationen, Kirchen, Gemeinden, Gemeindeverbünde und keine Ahnung, was auf dieser Welt gibt. Letztlich, also meine Theorie ist ja immer, dass das alles irgendwo aus Sünde hervorgegangen ist. Eine Gemeindespaltung geht immer auf Sünde zurück, weil quasi 2 Dicknischel irgendwie da sind. Der eine denkt, es ist so, der andere denkt, es ist so. Und dann gründet halt der eine von beiden seine eigene Gemeinde und los geht's. Und das kann irgendwie, denke ich, nicht in Gottes Willen sein irgendwie. Also klar, Irrlehre muss auch benannt werden. Und Irrlehre, davor wird ja auch in der Bibel gewarnt. Aber wegen Also manchmal habe ich das Gefühl, wegen Haarspaltereien eine Gemeinde irgendwie zu spalten, das ist manchmal vielleicht noch eine größere Schuld, die man auf sich lädt, als in verschiedenen Lehrmeinungen unterschiedlicher Meinung zu sein. Ja, aber sind wir schon wieder fast viel zu theoretisch drin, oder, im Thema?
Ja, ich musste aber gerade an einen Pfarrer denken, der mir mal gesagt hat, bei einer Diskussion kriegt jeder sozusagen seinen Haufen Steine. Und entweder du bewirfst dich sinnlos damit, dann tut man sich nur gegenseitig weh, oder man baut Mauern, dann sieht man sich gar nicht mehr, oder man versucht gegenseitig nicht, sich eine Brücke zu bauen mit den Steinen. Und das fand ich eigentlich so als Bild sehr cool, weil du halt wirklich versuchst, den anderen erstmal zu verstehen, um dann sagen zu können, okay, da gehe ich mit oder gehe ich nicht mit.
Was mir in meiner Reise in YouTube-Land irgendwie aufgefallen ist, dass die das wahrscheinlich auch gar nicht mal vorsätzlich machen. Also ich glaube, viele, die sich mit, also sowohl die Irrlehren verbreiten, ne, die haben das ja auch nur irgendwo aufgeschnappt und denken, das ist die Wahrheit, also irgendwer muss denen das ja in den Kopf gesetzt haben, und die so krass verurteilen, auf der anderen Seite vom Pferd fallen, ich habe manchmal das Gefühl, die verarbeiten alle noch irgendwo ihre Kindheit, also irgendwie ist da was, haben die mal entweder einen krassen, beeindruckenden Prediger gehört, der irgendwie Mist erzählt hat oder so. Oder die, keine Ahnung, haben so ein Bedürfnis nach Sicherheit, dass sie genau gucken, wo bei dem anderen eben das Haar in der Suppe ist. So, und ich glaube nicht, dass das beide absichtlich irgendwo machen.
Ja.
Sondern dass das quasi irgendwo wachsen ist. Und das ist ja auch, also es gibt ja so Irrlehren, also Lügen, die wir glauben, die wir auch gerne glauben, also die wir auch glauben wollen. Ne? Das ist auch in dem Hörspiel, in dem Anspiel-Hörspiel so ein bisschen rübergekommen. Die Mutter zum Beispiel. Also die hat einen Satz gesagt, den habe ich mir direkt notiert. Das klingt ja voll cool und so einfach.
Ja, das stimmt.
Ne? Und ich denke manchmal wirklich, also warum glauben wir denn so Lügen? Also was sind denn die Gründe dafür, warum wir vielleicht auch so anfällig dafür sind? Ne? Das kannst du sowohl theologisch gesehen, also die ganzen Irrlehren, die es so im Christentum gibt seit Jesus, also das war ja ganz am Anfang in der Kirchengeschichte, die ersten 3 Jahrhunderte, wo quasi so die erste Lehrmeinung darüber, was christlich überhaupt ist, entstanden ist. Und dann auch in den Konzilien, auf die wir uns bis heute berufen, festgeschrieben wurde. Da gab es ja quasi immer wieder Irrlehren, die da bekämpft wurden, zum Beispiel der Modalismus, wo es heißt, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eigentlich nicht 3 Personen, sondern eine Person, die ihre Maske wechselt. Ne? Also je nach Stimmungslage Gottes erscheint er uns mal als Vater, als Sohn oder als Heiliger Geist. Demgegenüber steht quasi die Trinitätslehre, die sagt, nee, es sind 3, die miteinander Gemeinschaft haben. Und das glauben wir seit den ersten Konzilien, ne? Nicäa und Konstantinopel im 3. und 4. Jahrhundert. Oder solche Sachen wie Synkretismus, die man bis heute irgendwie immer wieder findet. Letztens ist mir auf Instagram von einem großen Portal der EKD, also so ein Jugendportal, eine Message über den Bildschirm geflattert, wo es quasi hieß, treffen sich eine Jüdin, eine Muslimin, eine Christin und beten gemeinsam. Ich weiß gerade nicht, ob das stand zu demselben Gott, aber es kam so in dem Post quasi raus. Ne? Also Synkretismus ist quasi so eine Irrlehre, die es schon seit Anbeginn des Christentums gibt, wo quasi einfach verschiedene Religionen zusammengeworfen werden und gesagt wird, ihr glaubt doch alle an denselben Gott. Letztlich muss man sagen, dass das keine dieser Religionen für sich so stehen lassen würde, wenn sie sich selber ernst nimmt. Ne? Und es wird aber, und wir würden das gern glauben, weil das ist so, das ist doch so schön und so kuschelig und so ein Harmonieding und wir wollen doch irgendwie auch alle gut miteinander klarkommen und so, ne? Und auch daraus entstehen manchmal solche Lügen, die wir gern irgendwie glauben. Genau, oder der Arianismus ist noch so ein Ding, einfach um mal so ein bisschen ein paar Hard Facts zu liefern aus der Kirchengeschichte. Da gab es so einen Arius im 2. Jahrhundert und der hat quasi gesagt, Jesus ist nicht Gott, sondern Jesus ist nur ein Geschöpf, also ein Mensch gewesen. Und der war nur die Zeit, die er quasi hier auf der Erde war, mit dem Heiligen Geist beseelt. In der Taufe ist er zu ihm gekommen und kurz vor der Kreuzigung ist er quasi wieder aus ihm raus, sodass letztlich dann nur ein Mensch geboren wurde und ein Mensch gestorben ist, der zwischendurch mal mit dem Heiligen Geist unterwegs war. Und das ist eine Irrlehre, die bis heute quasi so ein bisschen im bei den Zeugen Jehovas und bei den Mormonen ganz groß im Trend ist. Also die Zeugen Jehovas würden denn niemals sagen, dass Jesus Gott ist, sondern die sagen, Jesus ist quasi der Sohn Gottes und meinen damit ein Mensch. Und bei den Mormonen genauso. Genau, Jesus selbst sagt aber, ich und der Vater, wir sind eins, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und ihr habt ihn gesehen. Johannes, ist echt, nee, müsste ich nachgucken. Genau. Ja, das sind so ein paar ganz klassische Irrlehren. Das Thema ist aber nicht deshalb interessant, weil man da so übelste Gebäude ringsrum bauen kann, sondern weil das wirklich was mit unserem praktischen Alltag zu tun hat, ne? Also es gibt einfach Dinge, wo wir über uns selber, über Gott, über das Christsein, über den anderen Dinge glauben, die gar nicht stimmen. Und das prägt uns ziemlich. Und um das mal wieder ein bisschen auf praktische Beine zu stellen, hat die Lydia einen Einfall gehabt, nämlich jemanden anzurufen und dazu zu holen, der uns mal aus seinem Leben erzählen kann. Und das versuchen wir jetzt mal.
So, und zu dem Thema ist uns was, was der liebe Peter erzählt hat, eingefallen. Und zwar war der auch schon sehr lange im Jugo-Team und hat viel mit vorbereitet und mitgemacht. Und den wollen wir jetzt einfach mal anrufen und schauen, was der so dazu zu sagen hat und zu erzählen hat.
Ja, hallo.
Hallo Peter.
Hallo.
Wir haben gerade schon, ich habe schon erklärt, wer du bist und dass wir dich gerade anrufen. Und ja. Ja, du kannst ja mal erzählen, was damals so war, was du zu der Predigt damals erzählt hast, ja, wo wir gesagt haben, das passt eigentlich ganz gut dazu, zu dem Thema Irrlehre.
Ja, was habe ich damals erzählt? Also, wer ist denn alles da? Fahren wir mal lieber erstmal so rum.
Also hier sind jetzt quasi Danny, der Jugendpfarrer, Elena, die Jugendwartin, die Lydia ist mit am Telefon und natürlich diese ganzen zigtausend Leute, die uns jetzt am Podcast zuhören.
Okay, dann hallo an alle.
Hi.
ja, bei euch geht es ja irgendwie ums Thema Irrlehre. Ich habe am Anfang lange überlegt, ob das das Richtige ist, wo ich was dazu sagen kann.
Wir haben auch selber schon festgestellt, dass es zwar um Irrlehre geht, aber der Untertitel ist Lügen, die wir glauben.
Okay. Ja, dann passt das vielleicht doch ganz gut, oder? Ja. Ja, also meine Eltern sind geschieden. Da fangen wir am besten dort an. Und seitdem ich 12 bin und ich hatte seitdem ein gutes Verhältnis zu beiden, sagen wir mal so. Also was die miteinander haben, war mir das so ziemlich egal. Habe mit beiden ein gutes Auskommen gehabt. Und dann mit so, wo ich so 15 war, also ich war am Wochenende nur bei meinem Vater, und wo ich so 15 war, das weiß ich noch, da hieß es in den Sommerferien, so letzter Schultag, da habe ich gemacht, mein Vater Zeug mitgenommen, alles schön und gut. Und da hieß es, meldet sie sich nochmal, also mein Vater sagte dann, die waren irgendwie noch im Urlaub. Und dann hieß es, nach meinem Urlaub melde ich dich wieder bei dir, dann kommst du wieder vorbei. Und das war eine Situation, im Nachhinein denkt man, ich bin als blöd, ich bin als dämlich. Das war das letzte Mal, dass ich was von meinem Vater gehört hatte. Ja, also er hat sich quasi nie wieder bei mir gemeldet. War dann auch so ein bisschen störrig. Ich hatte dann, glaube ich, noch einmal versucht anzurufen. Ich bin keine Ahnung, weiß nicht, ob ich da gerade in seinem Urlaub ihn angerufen hatte, ja. Seitdem hatten wir quasi Funkstille. Ich denke, nachher, das ist ja voll geklappt. Das ist sowas dumm. Mich hat das damals extrem gekränkt. Also mich hat das wirklich richtig fertig gemacht. So nach dem Motto, wie kann denn das sein, dass ein Vater nicht von seinem Sohn wissen will? Also es war für mich wirklich so ein krasses Ding. Also versteht ihr, was ich meine?
Ja.
Das hat mich wirklich sehr mitgenommen und da bin ich dann so ein bisschen, ja gut, ich war 15 damals, 14, 15, dass man ja auch pubertieren, ne, sehr stur. Ich dachte, na soll er machen, ist mir doch egal, und habe mich dann quasi ab da so alleine durch mein Leben durchgeboxt. Und das habe ich aber nicht immer ganz so losgelassen. Und dann auch, wo wir geheiratet haben, Marel und ich, dann ging es darum, naja, das ist schon ohne Party sozusagen durch und irgendwie, naja, gut. Und irgendwann war es dann mal so weit, ich mich dann gefragt habe, naja, da kann doch Gott immer was machen. Da kann doch mein Gott zu meinem Vater gehen und sagen, hier, kümmere dich mal um deinen Sohn, so nach dem Motto. Ne? Also, ich habe da auch viel gebetet und so und hin und her und habe das einfach nicht verstanden, weil das war für mich damals einfach nicht logisch, warum ich jetzt was machen soll. Ne? Und dann hatte ich irgend so ein Gleichnis oder so ein, also vom inneren Auge hatte ich irgendwie so ein Beispiel. Jeder von euch kennt doch bestimmt Schach, ne? Und für mich war das dann so ein bisschen zum Verständnis, wie beim Schach. Ne? Also ich hatte dann Gott gefragt, was willst du denn, was soll ich denn machen und so, nach dem Motto, Gott, du bist doch jetzt dran. Ich habe doch nur alles gemacht, ich habe ihn nochmal angerufen und nach dem Motto, ein Vater muss ich doch bei seinem Sohn melden. Und dann habe ich so überlegt, naja, angenommen, ich spiele jetzt in diese Situation mit Gott Schach. Na? Spiel mit Gott Schach. Da habe ich überlegt, erstmal, wer fängt denn an? Und da bin ich also in den Schluss gekommen, dass Gott anfängt, weil Gott hat immer angefangen. Und dann den Zug da drauf, bin ich dran. Ich habe mich gegen Gott gewandt. Ich habe irgendwas gemacht, was Gott nicht gefallen hat. Ich habe gesündigt. Das war vielleicht in der Situation damals auch so, dass ich vielleicht einfach noch mehr hätte auf meinen Vater zugehen sollen. Ja. Dann, was macht Gott? Gott ist wieder dran. Gott sagt, pass auf, ich habe dir doch meinen Sohn auf die Erde geschickt. Gib da einfach alles an meinen Sohn ab und dann ist gut. Dann sage ich, okay, das habe ich schon gemacht. Also ich glaube an dich, ich glaube an Jesus und ich begreife meine Schuld und ich mache das. Dann war ich wieder dran. Dann ist Gott wieder dran, er sagt, okay, ich vergebe dir. Und an dem Punkt habe ich dann realisiert, ja, ich bin ja eigentlich wieder dran. Ich muss doch jetzt was machen. Und dann kam mir, also wie aus der Pistole geschossen, hier dieses Bibelzitat, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Pfeffer, glaube ich, oder so. Da denke ich, das bestimmt aus dem Hut. Ja, und da dachte ich dann mir, ja, hilft ja alles nicht, da muss ich einfach mal über meinen Schatten springen und ich muss das jetzt einfach mal selber angehen. Und das ist eigentlich so ein Thema Gnade, ne? Ich habe die Gnade von Gott bekommen, warum gebe ich die nicht weiter? Warum sage ich, es ist jetzt jemand anders mal dran, mir in Anführungszeichen Gnade zu erweisen, ne? Also Gnade hat ja was mit einem Vergehen zu tun, ne? Ich habe das damals so empfunden, also mein Vater ist quasi mir gegenüber schuldig geworden. Ne? Warum sollte ich jetzt quasi auf ihn zugehen? Ne? Aber im Endeffekt ist ja genau das, was Gott sagt und was Gott uns und Jesus halt auch gemacht hat. Ne? Und das habe ich ewig lang nicht begriffen, bis halt dann so, ja, für mich so die Erkenntnis kam. Dass wir ja quasi auch immer gegen Jesus sündigen oder gegen Gott sündigen, ne? Und er ja trotzdem immer wieder auf uns zukommt. Also wenn das nach meiner Logik von damals gehen müsste, müsste ja Jesus warten so, mein Guter, jetzt bist du erstmal dran. Ne? Mach mal das und das und dann reden wir wieder miteinander. Aber so ist Gott halt einfach nicht. Das habe ich schon so oft gehört und so oft in Predigten, Bibelarbeiten. Ich habe das auch selber in JG-Themen so erzählt. Na, aber was das wirklich mit einer Herzenseinstellung, was das im Herz bewegen kann, das war mir irgendwie tatsächlich irgendwie fremd. Ja.
Krass. Also du hattest quasi das Bild, Gott, du bist am Zug und Gott hat dir ein Schachbrett geschickt ins innere Auge, was dir gezeigt hat, nee, du bist am Zug.
Genau, ich bin dran. Du bist dran. Also, weil Gott hat ja schon gezogen. Er hat ja schon gesagt, ich vergebe dir, mein Bruder, mach mit dieser Gnade was und geh raus in die Welt und jetzt bist du dran am Zug. Vergib du jetzt mal den Leuten.
Aber ich finde das ganz schön krass. Da hast du ja ganz schön lange mit dieser Lüge gelebt, oder? Also, du hast gesagt, so ungefähr von 15 bis du geheiratet hast und noch ein Stück.
Ja, ich habe das vielleicht einfach nicht so als Lüge vielleicht so richtig erkannt, ne? Ich habe das vielleicht mehr, also Nein, dann denke ich da vielleicht auch, ne, dass da vielleicht auch so Teufel ein bisschen Macht gehabt hat. Ne, dass der dann so ein bisschen, ach, das ist schon nicht so schlimm und der soll sich ruhig mal melden und so weiter und so fort, ne? Und ich muss auch sagen, das klingt jetzt vielleicht schon zwar hart, ne, aber es hat mir auch in vielen Situationen nicht gefehlt.
Mhm.
Ne? Also so in der pubertären Phase, ne? Also das ging auch irgendwie ohne. Ne? Und ich will jetzt bei Karl überhaupt nicht schlecht reden, überhaupt gar nicht. Also, ne, und wir haben uns dann nur wieder vertragen, wir haben uns dann irgendwie ausgesprochen, alles gut und seitdem ist alles wieder schön. Ne? Also das will ich gar nicht so schlecht reden.
Mhm.
Aber ich habe das vielleicht einfach gar nicht so also begriffen vielleicht schon, aber mit dem Herz, also das war quasi wie so eine innere Blockade. Ja, also, ja.
Das ist ja manchmal auch so ein Punkt, wenn man es auch einfach sagt, es fehlt mir jetzt gar nicht so sehr, ne? Weil man nicht so den Leidensdruck, wenn der auch nicht so groß ist, dass man es dann auch einfach so lässt, wie es halt ist, ne?
Ja.
Naja, und es hat trotzdem dein Leben für eine ganz schön lange Zeit geprägt, ne? Also, weil dein Leben hätte ja auch anders aussehen können, wenn das quasi mit 15, 16 eine andere Wendung genommen hätte.
Das ist durchaus möglich, ja.
Krass. Okay, wir danken dir, dass du so ehrlich und offen vor uns hier mit uns über dich und dein Leben und deine Erfahrungen sprichst. Vielen lieben Dank. Wir schicken dich mal wieder zu deiner Frau und deinem Kind und wünschen euch noch einen gesegneten Abend.
Euch auch.
Danke.
Dankeschön.
Mach's gut.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, krass, das ist auch so eine Perspektive, die man sich erstmal vor Augen halten muss, ne? Wie lange man auch teilweise mit solchen Dingen rumrennt und die dein Leben bestimmen und beeinträchtigen sozusagen. Also das nimmst du vielleicht in dem Moment nicht so wahr. Er sagt, er hat es nicht vermisst. Aber es gibt garantiert Leute, die rennen mit Lügen über Gott im Kopf rum, merken das vielleicht gar nicht und schauen dann 10, 15 Jahre später, wenn sie diese Lügen irgendwann vielleicht mal aufgedeckt haben, wieder auf diese Zeit zurück und sehen, was ihnen da eigentlich entgangen ist. Auch, ne?
Genau, was da auch vielleicht für Zeit verschwendet wurde, weil man irgendwas, ja, was anders geglaubt hat irgendwo.
Hm. Das ist ja auch so bei einer Lüge, die muss man ja auch erstmal als Lüge enttarnen. Die tarnt sich ja erstmal als deine eigene Wahrheit, als deine eigene Meinung, als deine Ansichten. Das ging mir auch ewig lang so. Ich kann gar nicht sagen, wann das dann wirklich aufgehört hat. Oder ob ich nicht immer da noch so ein bisschen drin stecke. Aber bei mir war das so dieses, ich muss was tun, damit Gott mich lieb hat. Und das hatte ich irgendwie verinnerlicht schon von klein auf. Und das, also wo er jetzt gerade so erzählt hat, ne? So wie lange das gedauert hat, habe ich gedacht, ja, ich kann das so nachvollziehen, weil man lebt damit und man hat das so angenommen. Das ist halt einfach so, man hinterfragt das gar nicht mehr. Und braucht dann erstmal noch so einen Anstupser, so wie er mit dem Bild, was er bekommen hat, ne? Was einen dann mal wieder zum Nachdenken bringt und zum das Ganze hinterfragen und zu gucken, ist das eigentlich so sehr Wahrheit, wie ich das jetzt gerade denke?
Also die Lüge, die da quasi dahinter wäre bei dir jetzt, ist Gottes Liebe, muss man sich verdienen, ne? Und also es ist ja quasi die große Lüge der Reformationszeit, das ist der Grund, warum Martin Luther gegen die katholische Kirche aufgestanden ist und gesagt hat, hier läuft irgendwie fundamental was schief, hier ist irgendwie was aus dem Lot geraten und das muss wieder zurechtgerückt werden. Die haben ja damals gedacht, die könnten sich quasi Gottes Liebe oder Gottes Gnade oder Gottes Barmherzigkeit verdienen, indem sie quasi das Ganze mit Geld bezahlen. Also damals gab es die den Ablasshandel. Die Ablasshandlung. Den Ablasshandel, wo die quasi gesagt haben, hier, ich gebe Geld für den Petersdom, der gerade gebaut wird. Und da ist dann so ein Tetzel durch die Gegend gereist und hat gesagt, so wenn das Geld im Beutel klingt, die Seele in den Himmel springt. Und die Leute haben das echt geglaubt. Ne? Also die haben gedacht, ich muss hier was machen, um mir Gottes Liebe zu verdienen. Es gibt sowas wie eine Abkürzung, es ist ja auch attraktiv, ne? Es gibt sowas wie eine Abkürzung. Also ich muss jetzt hier nicht irgendwie mich mega anstrengen, in dem Fall, weil ich muss halt einfach Geld bezahlen. Aber gleichzeitig gibt es auch ganz viele Menschen, die denken, ich muss halt was machen, damit Gott mich liebt.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Versuch von irgendwo ich habe einen Einfluss drauf, dass Gott mich liebt und dass ich angenommen bin. Ne? Wenn ich nämlich da keinen Einfluss drauf habe, dann habe ich ja keine Kontrolle. Und ohne Kontrolle ist manchmal blöd. Und deswegen denke ich, dass vielleicht auch einfach so ein Kontrollding ist, dass man denkt, wenn ich was mache, dann kann ich Gott beeinflussen, dass ich gerettet bin dadurch. Und je mehr ich mache, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich gerettet bin oder so. Vielleicht ist es so ein Irrglaube irgendwo.
Ich habe auch eine Idee, wo das herkommt. Also Luther ist da ja quasi über Römer 3, Vers 23 gestoßen. Jeder, der das zu Hause mal nachschlagen will, kann das mal machen. Da steht im Groben, dass wir nicht aus Werken gerecht werden, sondern aus Glauben allein. Und das Problem ist aber, wenn du, also was heißt denn das? Du wirst aus Glauben gerecht. Okay, dann muss ich ja nur glauben. So, als wäre Glauben eine Tat. So, ne? Also als könntest du einfach dich entscheiden, ich glaube jetzt. Und das Problem ist, ich glaube nicht, dass das geht. Also, ich muss ja gerade mal kurz meine Notizen durchsuchen. Im 1. Korintherbrief, im 12. Kapitel, Vers 3, da heißt es, niemand kann Jesus als den Herrn bekennen, es sei denn durch den Heiligen Geist. Also, du kannst nicht einfach glauben, sondern Glauben ist sowas, ist auch schon sowas wie ein Geschenk. Und wenn man Glauben mal also richtig übersetzt, wie es quasi im Griechischen dort steht, im Neuen Testament, dann steht da Pistis, und Pistis, das heißt so viel wie Vertrauen. Und Vertrauen, das kannst du nicht von dir aus machen. Also, es gibt sowas wie Vorschussvertrauen, was du jemandem geben kannst, den du nicht kennst, sagen kannst, okay, ich vertraue erstmal darauf, dass der mich nicht über den Tisch ziehen will oder es nicht böse mit mir meint. Aber Vertrauen ist nichts, was du machen kannst, sondern was sich entwickeln muss, und zwar dadurch, dass der andere sich als vertrauenswürdig erweist. Also das dann heißt Glaube quasi, ich erfahre, dass Gott sich als vertrauenswürdig erweist. Das ist nichts, was du machen kannst, sondern das ist nur was Gott dir quasi geben kann, schenken kann, indem er sich dir gegenüber vertrauenswürdig erweist sozusagen. Und ich glaube so ein bisschen, dass das auch oft daher kommt, dass wir oft hören, du musst nur glauben. Das klingt wie so eine Tat, ne? Und das erlebe ich ganz oft, dass das auch als Argument herangezogen wird. Ja, aber wir müssen ja nur glauben. Was heißt denn das? Kannst du das von dir aus? Ich glaube nicht, dass du das von dir aus kannst. Ich denke, auch das ist schon ein Geschenk.
Aber dann ist die Frage, warum haben wir da so ein Problem damit? Und du hast dich da ja so ein bisschen damit beschäftigt, von welchen Seiten man da vom Pferd fallen kann, und Lydia?
Genau, es gibt so einen schönen Spruch oder so, das hat mal irgendein schlauer Mensch gesagt. Und zwar, die zwei Feinde des Evangeliums sind die Gesetzlichkeit und die Gesetzlosigkeit. Und das, würde ich sagen, sind so die zwei Seiten, wo man vom Pferd runterfallen kann, sozusagen. Also, dass es die Gesetzlichkeit gibt, dass es heißt, ich muss etwas tun, um von Gott gerettet zu werden und angenommen zu sein. Und das ist ja gerade dieses, ich muss ganz viel machen und leisten und so. Ja, das ist ja auch irgendwo nicht die Wahrheit, weil Jesus Christus ja für uns gestorben ist und wir da nichts dran ändern können und Jesus uns das einfach geschenkt hat und ja, wir da noch so viel machen und tun können und es wird nichts daran ändern. Und dann gibt's die Gegenseite, die Gesetzlosigkeit, dass es Menschen gibt, die sagen, ich bin doch geliebt und ich braucht doch gar nichts tun und machen, egal was ich mache, Gott nimmt mich immer und ich kann eigentlich machen, was ich will, weil Gott vergibt mir immer wieder. Aber das verschweigt ja irgendwo auch da, dass man ja, dass es die Buße braucht und dass es das Schuldbewusstsein braucht, um überhaupt, dass Gott einem vergeben kann. Ja, es gehört immer dazu, dass man schuldbewusst ist und dazu dann die Vergebung. Also das eine kann irgendwie nicht ohne das andere und da nimmt es immer irgendwo einen Teil weg. Also die Gesetzlichkeit ist das eine, da wird sozusagen verschwiegen, dass es ein Geschenk ist von Gott, eine Barmherzigkeit, eine Gnade. Und bei der Gesetzlosigkeit wird irgendwo verschwiegen, ja, dass du selber ja erkennen musst, dass du ein Sünder bist, dass du Gott brauchst, ja.
Ich denke, bei der Gesetzlichkeit wird verschwiegen, dass Christus am Kreuz schon alles getan hat.
Ja.
Dass du dem nichts mehr hinzufügen kannst. Und bei der Gesetzlosigkeit, das sagt Paulus ja selber, heißt das nun, dass wir nur umso mehr sündigen sollen, damit die Gnade umso größer wird? Ne? Weil wenn uns vergeben ist, dann können wir ja jetzt quasi noch mehr sündigen, dann wird die Gnade noch größer, weil uns noch mehr vergeben wird. Und dann sagt er, das sei ferne. Weil das ist ja total logisch, wenn du als Christ unterwegs bist und wenn du erkannt hast, dass Jesus am Kreuz alles für dich getan hat und dass du dann nichts mehr dazu tun kannst. Wenn du das einmal wirklich also im Kopf begriffen hast und im Herzen erfasst hast, dann, was du auch nicht machen kannst, sondern was dir quasi geschenkt wird, dann wird es zur Folge haben, dass du dein Leben änderst, dass du dein Leben nach diesem Mann und nach dieser Liebe, die er für dich quasi aufgebracht hat, ausrichtest, weil du gar nicht anders kannst. Ne? Also das ist nicht so ein, ich muss mir das verdienen, sondern ey, der überschüttet dich damit. Und wenn du das irgendwie einmal gespürt hast in deinem Leben, dann kannst du nicht anders, als dein Leben so auszurichten, dass das mit ihm zusammen passiert. Und dann wird sich dein Leben auch verändern. Dann wirst du weniger sündigen, dann wirst du dich mehr an die Gebote halten. Dann wirst du mehr ein gottgefälliges Leben führen. Aus Dankbarkeit heraus, nicht aus, ich muss das und ich muss mir das verdienen, sondern aus Dankbarkeit dafür, was er für dich getan hat. Und das finde ich irgendwie total krass. Und das kann man aber nicht fassen, weil das ist halt nichts, was wir machen können, sondern das ist was, was du nur erleben kannst, was dir geschenkt werden kann. Genau.
Genau, das ist so dieses, die eins sagen, ich tue das, damit ich Gnade von Gott bekomme, und der andere sagt, ich mache das, weil ich Gnade von Gott bekommen habe.
Genau.
Also die Motivation ist dann einfach auch anders, ganz anders.
Und das ist auch der Unterschied zwischen, es gibt so, vergebt mir das jetzt, ne, so fromme Heuchler, wo du genau merkst, was die eigentliche Motivation ist. Ne? Und dann gibt es so echte, demütige, fromme Leute, wo die Motivation einfach wirklich eine Dankbarkeit ist und das wollen die weitergeben. So, ne? Und also das gibt so toxische Spiritualität und so wirklich gute, demütige, tiefe, dankbare Spiritualität.
Aber da muss ich, also ja, stimme ich dir voll zu. Und dann denke ich gerade über mich selber nach und denke, ja, und das führt aber bei mir zu so einer totalen Spannung, weil ich dieses, ich hätte gern dieses total aus der Spiritualität heraus und überhaupt nicht mit irgendeinem Eigennutz und irgendeinem eigenen Dings. Ne? Und ich weiß auch, da ist dieser blöde Spruch, ne? Hier, ich habe Gott um ein neues Fahrrad gebeten, aber weil ich weiß, dass Gott so nicht funktioniert, habe ich eins geklaut und habe dann um Vergebung gebeten. Ich weiß, dass es so nicht funktioniert und dass das eine Überspitzung ist, total klar. Aber andererseits bin ich dann doch immer wieder am selber mich hinterfragen, mache ich das jetzt eigentlich aus den richtigen Motiven und was, wenn ich es nicht aus den richtigen Motiven tue?
Das stimmt. Irgendwie, wenn du dann anfängst, es zu hinterfragen, dann hast du das Gefühl, es ist ja jetzt eh schon falsch.
schon zu spät.
Ja. Wenn ich jetzt überlege, warum ich das eigentlich mache, dann ja, ist es verkehrt.
Und das ist halt, also das ist das, was ich daran auch immer wieder spannend finde, weil klar, also einem Teil von mir, von meinem Inneren ist es völlig klar, dass ich überschüttet werde mit Gnade und dass es alles ein Geschenk ist. Und dann gibt es aber auch noch den anderen Teil, dem das gar nicht so klar ist.
Naja, und das wird uns Landeskirchen zum Beispiel oft vorgeworfen als Irrlehre, dass wir immer nur sagen, ja, man muss ja gar nichts machen für sein Glauben, sondern es ist ja alles schon getan in Christus. Und das kriegen wir vor allem von frömmeren Gemeinden oder Gemeinschaften quasi vorgeworfen, die auch mit dieser Freiheit irgendwie nicht so richtig zurechtkommen. Ne? Und da sage ich einfach, zur Freiheit hat Christus uns befreit und lasst euch nicht wieder das auch der Knechtschaft auferlegen. Und das meine ich auch im geistlichen Sinne, wenn Luther sagt, der alte Adam, der hat schwimmen gelernt, der in der Taufe eigentlich ersäuft wurde, der kommt immer mal wieder hoch. Und der muss halt jeden Tag aufs Neue, musst du dein Kreuz irgendwie auf dich nehmen und versuchen, mit Jesus zu leben. Das ist nicht ein für alle Mal gegessen, sondern das ist jeden Tag wieder ein Kampf. Wir leben halt in einer gefallenen Schöpfung, ne? In der Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Mhm. Und in der sich das Reich Gottes ausbreitet, dort, wo Christen zusammenkommen und sich um Jesus und sein Kreuz und das, was er getan hat, quasi versammeln und sich das auch zusprechen. Also wir brauchen auch, ich brauche das auch, du brauchst das auch, das Evangelium regelmäßig quasi zu hören und in Gottesdienst zu gehen oder in die Jugendgruppe zu gehen und das dort irgendwie zugesprochen zu bekommen. Ich bin manchmal richtig enttäuscht, wenn ich im Gottesdienst war und ich höre dort quasi kein Evangelium. Das war übrigens auch mal eine richtig, das, zum Thema Irrlehre. Ne? Manche Leute erzählen ja quasi auch Mist, weil die gar nicht wissen, was das Evangelium ist oder weil sie das für sich selber gar nicht klar gekriegt haben, was ist eigentlich das Evangelium, was ich den Menschen mitgeben will, was Gott mich auch beauftragt hat, den Menschen mitzugeben. Und das fand ich die sinnvollste Frage in meinem ganzen Vikariat. Also Vikariat sind die 2 Jahre, bevor man Pfarrer wird, wo man nochmal so eine praktische Berufsausbildung nach dem Studium quasi hat, wo man nochmal mit einem Pfarrer mitgeht und auch nochmal einen Haufen Kurse hat und Weiterbildungen. Und da haben die uns mal gefragt, was ist eigentlich das Evangelium, was sie ihrer Gemeinde mal mitgeben wollen? Und sich darüber mal klar zu werden, also hilft quasi auch ganz viel von dem, was man den sonst so, benehmt euch ordentlich, lasst euch nicht scheiden, gebt ordentlich Kollekte und seid großzügig und bla 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 und bliblablub. Das sind so Dinge, da kann man dann, wenn man sich auf eins dieser Sachen draufsetzt, zum Beispiel diese Großzügigkeit, ne, kann das auch total schnell in eine falsche Richtung driften. Ne, so in Richtung Wohlstandsevangelium. Gott hat dich gesegnet und das heißt, du kannst quasi auch ganz viel abgeben und dich in deine Gemeinde reinhauen. Aber das Ding ist ja eigentlich, dass das Evangelium was ganz anderes ist. Also ganz wenig mit diesen praktischen Dingen zu tun hat, sondern ganz viel mit dem zu tun hat, was ein anderer für dich getan hat. Also der Zuspruch, nicht der Anspruch an uns Menschen, du sollst so und so sein, sondern der Zuspruch, es ist so und so. Christus hat dieses und jenes für dich getan und daraus darfst du dem, und das brauche ich regelmäßig, damit ich irgendwie on track bleibe, sozusagen.
Ja, das stimmt. Mir ist nur gerade noch eingefallen, eine andere Lüge, die ich vielleicht auch dann selbst verbreitet habe. Und zwar, mir geht es auch manchmal so, dass ich mit anderen Leuten auch ins Gespräch komme, irgendwie über den Glauben und so. Und ich hatte eine längere Zeit auch irgendwie dann immer vielleicht auch den Fehler gemacht, dass ich dann den Leuten nicht unbedingt das Evangelium erzählt habe, sondern ihr versucht habe, ihnen das Christentum zu verkaufen, also ihr erzählt habe, dass es ja so toll ist, mit Jesus zu leben und wie schön es ist, mit Jesus unterwegs zu sein, und da ihr ja versucht habt, die anderen Leute zu begeistern und damit sie sehen, dass es einfach schön ist, mit Gott zu leben und unterwegs zu sein. Und das ist mir dann immer im Nachhinein so eingefallen, habe gedacht, wie doof bist denn du eigentlich, dass du erstens ja voll die Lüge erzählst, dass es ja nicht immer nur schön ist, mit Jesus in dem Sinne unterwegs zu sein, gerade Thema verfolgte Christen und so, da ist es ja überhaupt nicht, also wenn du in einem Land lebst, wo du verfolgt wirst, ist es überhaupt kein Anreiz, sage ich mal, mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist ja sowas von die Lüge, und dann halt auch einfach irgendwie total das Evangelium zu verschweigen und sehr irgendwie voll über die falsche Schiene zu erzählen. Und das ist mir dann immer im Nachhinein so bewusst geworden. Da habe ich mich dann immer geärgert. Hab gedacht, was hast denn du da wieder für ein Rotz erzählt?
Also du meinst damit, dass du es quasi nicht differenziert genug gemacht hast. Du hast
ja so die Sonnentage
rausgestellt.
Genau, du hast, ich habe das nicht das Wichtigste erzählt, sondern versucht, sozusagen das Ganze gut darzustellen, so dass es den anderen vielleicht gefällt und dass sie dann vielleicht denken, ja, könnte ich auch mal ausprobieren oder so, keine Ahnung.
Aber ich verstehe das total, weil das wirklich in der Zeit, in der wir gerade leben, eine der Hauptirrlehren ist, die umgeht. Also die heißt Wohlstandsevangelium, das ist wirklich ein Begriff, der ist so geprägt. Letztlich könnte man das so zusammenfassen, also das ist im letzten Jahrhundert irgendwo entstanden, ne? Kapitalismus, die Welt wird irgendwie wirtschaftlich und Geld und man muss mehr und besser und gesünder und keine Ahnung was. Und zusammengefasst würde es vielleicht heißen, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du reich, gesund und erfolgreich sein in dieser Welt. Dann wirst du quasi von ihm gesegnet, von Gott gesegnet. Und wenn du das nicht erlebst, dann ist vielleicht dein Glaube zu schwach oder es stimmt irgendwas nicht mit deinem Glauben, dann bedeutet das, dass du nicht genug Glauben hast. Und das ist wirklich eine Irrlehre, die gerade massiv umgeht in unserer Welt, habe ich das Gefühl. Also so nach dem Motto, was bringt mir das, Christ zu sein? Das bringt dir nicht den Rolls-Royce vor der Tür oder ein gesundes Leben bis zum Ende. Du wirst vielleicht auch als Christ an Krebs sterben. Ne? Das weißt du nicht. Jesus selber wurde gekreuzigt, der war Gott. So, ne? Der hat selber das Gegenteil gelebt. Ne? der war arm, der musste wirklich leiden am Ende seines irdischen Daseins und wurde quasi von den Menschen ausgestoßen. Der war nicht hip und angesagt und hatte mega die super Beziehungen. Also der hatte super Beziehungen zu seinen Jüngern, mit denen er unterwegs war. Aber die anderen, die haben ihn alle geschmäht und verachtet und gehasst. Und die ersten Christen, die ersten Jahrhunderte, die wurden verfolgt, die wurden ausgegrenzt und die haben sich trotzdem liebevoll um Kranke und um Arme gekümmert und um Sünder und haben aber nicht diesen Segen erlebt, den man sich heutzutage ganz oft erhofft, wenn man mit Gott unterwegs ist. Ne? Also wie dieser Automat, ey Gott, ich stecke jetzt hier irgendwie 5 Gebete rein und krieg dann bitte dieses und jenes raus. So. Das ist letztlich Wohlstandsevangelium. Also der Gedanke, du wirst gesegnet, wenn du Christ bist und wenn du dich an Gottes Gebote hältst und wenn du so lebst, wie er das von dir erwartet, dann wird daraus quasi Segen folgen. Daraus wird Segen folgen, aber dieser Segen, der wird wahrscheinlich ganz anders aussehen, als wir uns das manchmal vorstellen.
Und sie beziehen sich meistens mit der Frage auch nur auf diese Welt hier.
Ja, ja, das stimmt.
Also wenn es mir was bringen muss, dann bitte auch jetzt und hier schon.
Mhm. Genau, und vor allem, dass es am besten angenehm ist, ne, dass es gut klingt, dass es niemanden verletzt irgendwie. Das ist
genau.
Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, dann nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und nicht, der steige in sein AMG, lasse den Motor brummen und folge mir nach. Genau. Ja, Elena, was ist noch so eine Alltagslüge, die du in deinem Leben beobachtet hast oder die dir so ein bisschen auf den Keks geht?
Also eine, die mich immer wieder triggert, weil sie mich, glaube ich, auch so ein kleiner, es bezieht sich ein bisschen auch auf mich, ne? Ist so dieses, ein guter Christ ist nicht zornig, besorgt oder deprimiert. Oder gestresst oder genervt oder überarbeitet. Da diese Liste könnte man endlos fortführen. Und ich habe da letztens bei einer Freundin eine Tasse stehen sehen, die hatte sie geschenkt bekommen. Und da stand drauf, too blessed to be stressed. Also zu gesegnet, um gestresst zu sein. Und das hat mich so getriggert. Ich meine, ich verstehe, dass die diese Tasse gestaltet haben, vermutlich damit gemeint haben, wir sind doch so gesegnet, ne, dass wir über manche Sachen, also da einfach auch so ein bisschen, wie sagt man, nicht drüber wegsehen können, aber ne, man mit manchen Sachen besser umgehen können und so, also gerade mit Stress oder so. Aber mich hat das so getriggert, weil ich dachte, nur weil ich gesegnet bin und das weiß, kann ich trotzdem in Stress geraten, kann genervt sein, zornig sein. Und das, also, das finde ich eine ganz schlimme Lüge, dass wir als Christen sozusagen so außenwirkungsmäßig immer so gut drauf sein müssen.
Ja, darf man denn als Christ überhaupt zornig sein?
Ach nein, überhaupt nicht. Ironie an, Ironie aus. Ja.
Darf man als Christ ironisch sein?
Oh, wenn nicht, dann geht es mir, glaube ich, gar nicht gut.
Dann bist du kein Christ. Spaß.
Also ich glaube, da ist nochmal, also da ist ganz viel Unterschied zwischen Emotionen und eine Tat, die vielleicht aus dieser Emotion herauskommt. Also nee,
das glaube ich nicht. Also ich glaube, Christen dürfen zornig sein und Christen dürfen wütend sein. Christen dürfen sich Sorgen machen und Christen dürfen, also Hass ist vielleicht ein starkes Wort, so weit würde ich mich vielleicht noch nicht rauswagen. Aber ich habe da ganz oft Diskussionen auch mit Jugendlichen, die sagen, das darf man doch nicht als guter Christ. Und ich so, warum? Na, dann hört es meistens auf. Mhm. Und dann fange ich so an, weil Gott auch so zornig über Sünde ist, zum Beispiel, weil Gott uns mit Emotionen geschaffen hat. Ne? Warum hat er uns mit Emotionen geschaffen, wenn die schlecht sind? Also ich glaube, Gott kann richtig, richtig wütend werden, wenn irgendwo Ungerechtigkeit passiert. Und Gott kann da richtig, richtig zornig werden. Und Gott ist da nicht nur der liebe, kleine, verhätschelte Kaninchen-Gott, den man irgendwie zum Wohlfühlen
Kuschelgott.
Kuschelgott, den man irgendwie zum Wohlfühlen aus dem Hut zieht, sondern der ist halt ein heiliger Gott. Und ich glaube, es gibt einen heiligen Zorn, der sich aufregt über Ungerechtigkeit, darüber, wenn jemand über jemanden lästert, über, keine Ahnung, jemanden schlecht redet, jemanden schlecht behandelt, wenn jemand unterdrückt oder ausgebeutet wird. Und ich glaube, Gott ist jemand, der sowas ganz, ganz schlecht erträgt. Und viele kommen mit dem Alten Testament nicht klar und finden da, warum ist denn der da so komisch drauf? Hat er da irgendwie eine Verstimmung oder so? Oder ist das ein ganz anderer? Ist übrigens auch eine Irrlehre, dass der Gott des Alten Testaments ein anderer ist als der Gott des Neuen Testaments. Aber so tief steigen wir jetzt mal nicht ein. Und nee, wir haben manchmal die Lüge, dass Christen immer lieb sein müssen und dass wir barmherzige, nette Lämmer sein müssen, die sich auch niemals irgendwo auf Arbeit oder so durchsetzen oder für jemanden einsetzen oder für ihre eigenen Ziele einsetzen oder für, keine Ahnung was, also so ein zahnloses Christentum irgendwie. Und ich glaube, das ist echt eine Riesenlüge, die auch viele aufsetzen.
Aber das habe ich gemeint mit Unterschied zwischen Emotion und Tat. Mhm. Emotionen ja, auch die ganze Bandbreite. Ich meine, Jesus war auch, glaube ich, nicht unbedingt in totaler Gemütsruhe, als er die Händler aus dem Tempel rausgetrieben hat. Da stelle ich mir den nicht als, geht ihr jetzt bitte vor, sondern doch auch ziemlich wütend. Mhm. Aber mir ist da immer wieder dieser Vers, wenn ihr zürnt, sündigt nicht. Mhm. Also, dass wir uns dann aus diesen Emotionen heraus nicht zu Taten hinreißen lassen sollen, die uns von Gott wegbringen. Also da würde ich sozusagen ein bisschen den Cut setzen.
Genau.
Ne? Das wollte ich damit eigentlich nur sagen.
Mhm. Und ich denke auch, dass das vielleicht auch noch so ein Unterschied ist zwischen Gottes Zorn und menschlichen Zorn, dass halt Gott nichts, in dem Sinne ja nicht sündigt oder so in seinem Zorn oder nichts, ja. Mhm. Also kann er ja auch gar nicht, aber ja, wir können im Zorn schon viel Schaden anrichten, ja. Während Gott das auf jeden Fall nicht macht.
Einer meiner Lieblingsverse ist da in dem Zusammenhang auch, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Mhm. Das heißt, gehe mit deinem Zorn quasi produktiv um. Also nimm wahr, dass du zornig bist, sprich an, worüber du zornig bist und versuch das auch zu klären. Ja, also frisst es nicht in dich hinein, weil solche Emotionen können quasi auch was mit dir machen und dann wirklich irgendwann, wenn die aufgestaut sind, zu wirklich schwierigen Situationen führen. Genau. Ja, eins, was mir immer noch nachgeht und was ich in meinem Alltag irgendwie so ein bisschen entlarvt habe und was mir wichtig geworden ist, ist, Gott kann mich nur gebrauchen, wenn ich geistlich stark bin. Das ist auch so eine Lüge, der, glaube ich, viele, viele Leute irgendwie aufsetzen. Und wo ich jetzt auch bei meinem YouTube-Experiment das Gefühl hatte, dass viele das denken, Gott kann mich nur gebrauchen, wenn ich geistlich stark bin, wenn ich anderen zeige, was ich irgendwie auf dem Kasten habe, was ich irgendwie alles für Bibelstellen gesammelt habe und anderen Leuten um den Kopf werfen, um die Ohren werfen kann und solche Sachen. Aber wenn ich die Bibel lese, dann erlebe ich halt irgendwie genau das Gegenteil sozusagen. Na, also 2. Korinther 12, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Also Gott ist in unserer Schwachheit irgendwo am stärksten. Und das ist was ich auch wirklich oft erlebt habe. Ne? Also es heißt ja auch, die Schwachheit Gottes ist stärker als alle Menschen und die Stärke der Menschen ist schwächer als die Schwachheit Gottes sozusagen. Und die Weisheit Gottes ist weiser als die Torheit der Menschen. Und andersrum, die Torheit der Gottes ist weiser als die Weisheit der Menschen. Also bei Gott werden quasi die Ersten die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Und das sind quasi Dinge auf den Kopf gestellt. Ne? Und genauso, und das sieht man ja in Jesus so wunderbar, der hat so ein zartes Wesen. Also das klingt jetzt komisch, das ist so ein gefühlvoller Mann, also
empathisch?
Ja,
unter anderem.
Also so liebevoll, offenherzig und das in einer Schwachheit. Der ist nicht der mit geschwollener Brust und Panzer und keine Ahnung was irgendwie vor die Leute tritt und sagt so, und jetzt machen wir mal Folgendes, weil ich bin nur so ein Gottes und los geht's, sondern so eine dienende, so eine aus der Position der Schwachheit heraus handelnde Kraft, die da einfach da ist. Und ich habe das in meinem Leben auch oft so erleben dürfen, dass Gott dann am stärksten ist, wenn ich gerade irgendwie, keine Ahnung.
Ja, man hat so das Gefühl, je schwächer man selber ist oder gerade da, wo man selber nicht so kann, merkt man gerade, wie Gott ja dadurch wirkt oder dass man halt gerade selber keine Kraft hat. Ne? So kann man immer noch sagen, ich habe das jetzt gerade gemacht und ich mache das so toll und kann das, aber wenn man es halt gerade nicht kann, dann wird Gott gerade sichtbar.
Aber manchmal stellen wir uns auch einfach einen Weg, ne? Also wie die Jünger, wo die Kinder zu Jesus kommen und die so, sich so dazwischen stellen und fragen, was wollten ihr hier eigentlich? Und Jesus will eigentlich, dass die Kinder zu ihm kommen und sagt, ey, wehret denen nicht, lasst die mal durch hier. Ihr als meine Jünger, ihr als meine Kirche, als meine Nachfolge, als mein Bodenpersonal steht gerade eigentlichem Willen im Weg, so ungefähr. Ne? Und manchmal ist es dran, einfach einen Schritt zur Seite zu gehen und ihn machen zu lassen, weil er es einfach besser macht als wir.
Mhm. Ja, das stimmt. Und das ist, glaube ich, auch eine Angst, mit der ich immer so ein bisschen umhergehe, gerade wenn ich so mit Jugendlichen zu tun habe und so, dass ich immer denke, oh, ich will gar nicht hier total irgendwie die jetzt gerade so selber von mir aus bewegen, sondern ich will einfach nur nicht im Weg stehen, wenn Gott wirkt. Das ist mir schon genug, wenn ich das hinkriege. Genau.
Okay, Elena, was mache ich, wenn ich so eine geistliche Lüge in meinem Leben erkannt und enttarnt habe?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich fand es vorhin, wo der Peter gesagt hat, ne, Gott hat ihm noch so ein Bild gegeben, wo ich denke, super gut, wenn man so einen Anstoß kriegt, wenn Gott einen da so, ne, mancher braucht einen Anstupser, mancher eher einen Arschtritt. Darf ich Arsch sagen im Podcast? Jetzt habe ich schon zweimal getan, sorry. und ja, ist schön, wenn Gott das sozusagen selber macht, beziehungsweise man dann so drauf kommt, ei, das ist vielleicht gar nicht so sehr Wahrheit, sondern eher so eine Lüge, der ich da aufgesessen bin. Und dann ist aber die Frage, wenn es gerade eine Lüge ist, die man sich selber so oft erzählt und wo auch so die eigene Stimme, ne, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn so die eigene Stimme einen immer wieder das einredet, immer wieder in diesem Flüsterton, wieder diese Lüge, obwohl man eigentlich schon weiß, ach, es stimmt nicht und trotzdem ist sie immer wieder da. Und da ist es, glaube ich, wichtig, da einen Stopp reinzusetzen, wenn ihr das selber, die ihr das gerade zuhört, wenn ihr das merkt, dass es solche Dinge sind, die euch eure eigene Stimme oder auch andere euch einzureden versuchen und ihr wisst ganz genau, das ist eine Lüge, das ist nicht die Wahrheit, dann ist es gut, dem Wahrheit entgegenzusetzen und die findet man vor allen Dingen in der Bibel, ganz viele, wir haben viele, viele gute Verse jetzt schon genannt, gibt da auch noch einige andere, vielleicht werden wir in den nächsten Tagen da auch ein bisschen was auf Instagram posten, guckt immer mal nach, ob was Neues von uns kommt. Weil das sind Dinge, Wahrheiten, die man dem entgegensetzen kann. Wahrheiten, die Gott über dein Leben, über dich ausgesprochen hat. Und die du dieser eigenen inneren Stimme, die da immer wieder so nervig ist, entgegensetzen kannst. Und ich weiß, dass so Bibelverse auswendig lernen nicht so das Allheilmittel ist. Aber es ist so ein erster Schritt zu sagen, ich habe so meine paar Verse, die gegen genau diese Lüge, also bei mir, ne, Gottes Liebe muss man sich verdienen, das, was da meine innere Stimme immer wieder gesagt hat, dass man dann Verse hat, die einem das andere zusprechen, die einem diese Gnade zusprechen, dass man Kind Gottes ist und geliebt ist, genauso wie man ist und so. Das ist einfach sehr wichtig und sehr gut, dem was entgegenzusetzen zu haben.
Ich denke auch, dass allgemein gut ist, wenn man auch viel Liebe liest und sich viel sozusagen viele Dinge verinnerlicht und ich denke schon allein durch regelmäßiges Lesen von der Bibel lernt man einmal Gott mehr kennen und halt auch seine Verheißungen und das, ja, man lernt das Ganze irgendwie besser kennen und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr verinnerlicht man das und ja, andere Lügen kann man dann vielleicht auch besser erkennen, weil man halt sich mehr mit der Wahrheit beschäftigt vor allem. Also ich denke immer, dass das halt ganz gut ist, einfach ganz viel mit der Bibel auseinandersetzen und lesen und vor allem auch, ja, mal länger drüber nachdenken und auch über den Kontext und nicht nur über den einen Vers zum Beispiel. genau, also ich denke immer, je mehr man sich damit beschäftigt, mit der Wahrheit beschäftigt, desto weniger können vielleicht auch Lügen entstehen, beziehungsweise oder kann man die besser erkennen auch.
Und ich will dir Mut machen, der du jetzt hier zuhörst, und vielleicht auch dir, Lydia, weil du das vorhin am Anfang erzählt hast, wenn du merkst, dass dein Glauben dich irgendwie zu einem Arschloch macht, dann rede mit jemandem darüber. So, such dir irgendwie einen Hauskreis, such dir eine JG, such dir jemanden, keine Ahnung, der schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs ist und mit dem du da einfach drüber reden kannst. Hol dir auch mal 2, 3 verschiedene Meinungen ein. Oder ja, rede mit Leuten, die unterschiedliche Ansichten zu verschiedenen Themen haben und nicht immer nur dasselbe, was du schon ewig gehört hast. Damit du, keine Ahnung, dich mal neu ausrichten und neu norden kannst. und vielleicht auch ein bisschen mehr einschätzen kannst, woher deine Arschigkeit sozusagen kommt, was da irgendwie gerade schief läuft. Manchmal steckt man da ja so tief drin, dass man das selber gar nicht so richtig gehandelt kriegt und dann ist so ein Blick von außen manchmal ganz gut. Genau. Ja, ganz schön lang geworden. Fast wie ein richtiger Jugo. Und das ohne Musik, krass. Ja, wir haben uns überlegt, wir probieren das heute mal. Und ich fand es schön, mit euch hier zu sitzen und zu reden. Genau. Und wir hoffen, dass es euch auch einigermaßen gefallen hat, dass ihr euch was mitnehmen konntet. Wir sind natürlich ansprechbar, das heißt, wenn ihr Rückfragen habt, dann einfach melden, im Jupfer vorbeikommen, uns eine Mail schreiben, uns per Instagram oder WhatsApp schreiben. Genau. Und ja, wir haben uns überlegt, wir geben euch noch zwei Dinge mit. Und zwar einmal, falls euch das Format hier oder Podcast generell gefallen und ihr die Wundertype, unseren Podcast vom Jupfer Zwickau, noch nicht gehört habt, da gibt es, ich glaube, 32 oder 33 richtig gute Folgen. Wo einfach viele, viele Themen auch angesprochen sind. Also die Folgen, die Überschriften, die sind immer ein bisschen, die sagen ja so richtig was, ne? Aber hinter jeder Folge verbirgt sich ein Jugendlicher, der ein Thema mitbringt, worüber wir ungefähr in so einer Konstellation wie hier jetzt gerade ein bisschen tiefer reden. Und genau, wenn du gerade irgendwie mal was suchst, was dich ablenkt von deiner ganzen Ablenkung, mit der du dich den ganzen Tag irgendwie zuballerst, also von YouTube und Netflix und Instagram und wo auch immer du den ganzen Tag irgendwie Dinge wegsuchtest. So, wenn du da irgendwie mal was Sinnvolles dazwischen ballern willst, dann hör doch einfach mal in die Wundertype rein. Vielleicht ist das was für dich. Und falls du die ganzen Gedanken und Themen, die wir hier jetzt gerade angeschnitten haben, irgendwie erstmal ein bisschen in deinem Kopf sortieren und ordnen musst, da haben wir dir in die Shownotes eine Worship-Playlist gepackt, quasi so ein bisschen als Ersatz für den Lobpreis, den es normalerweise im Jugo gibt. Und dann kannst du auch dort einfach mal reinklicken und vielleicht noch eine gute Gebetszeit, eine gute Lobpreiszeit mit Gott haben und die Dinge noch ein bisschen in deinem Herzen bewegen und darüber nachdenken. Genau. Meine Stimme verabschiedet sich gerade. Ich würde sagen, wir tun dasselbe. Lydia, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch auch.
Genau. Und Elena, vielen Dank, dass du die Lydia mitgebracht hast. Das habe ich jetzt so gesagt, weil ich das in der Wundertype immer so gesagt habe. Genau. Wir wünschen euch, egal wann und wie und wo ihr das hier gehört habt, noch einen schönen Tag, einen gesegneten Abend, ein leckeres Mittagessen oder eine gute Nachtruhe. Bleibt behütet und schaut gern beim nächsten Jugo vorbei. Am 27.03.2022 in der Lutherkirche in Zwickau. Bis dahin, macht's gut.
Ciao, tschüss.